Psalm 89, 7 bis 19, Kapitel 6 bis 7. Erstens, die sechs ersten Siegel, ihre Verwahrung, Ausübung und Erfolg. Das erste Gesicht von der Rechtsausübung hat neun Einzelbilder, deren Abgrenzung der Seher scharf erkennen lässt. Die Unterbrechungen geschehen nicht, wie schon bemerkt, für Johannes, sondern sind die Grundursache aller Bilder, von denen jedes eine eigene Zeit, auch Einzelwerke der Gesamtschöpfung, betrifft. Die neun Bilder beginnen in ihrer ersten Deutung mit der Freiheitsprobe im Lichtreich. In der zweiten Deutung bleibt ihr Wirken bis zum Zeitschluss der Rechtsausübung. Es muss bei den Bildaufschlüsselungen davon ausgegangen werden, dass der Fall Satanas, das werkhafte Uropfer, in Klammer Golgatha, nach sich zog. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat. In erster Linie stellt das Lamm, zumal während der drei Anfangsperioden der Rechtsausübung, das Werk des Uropfers dar, nämlich die Hingabe des gerechten Zorns und der verletzten Heiligkeit, an deren Stelle die Gottgeduld, die Liebe rückte und die Barmherzigkeit. Lamm heißt also hier, das Hilfswerk öffnet das erste Siegel des Rechtsbuches, das gerechte Gericht einzuleiten. Beim Öffnen zeigt sich noch keine Folge, weswegen das zur letzten Schau, die Urmacht dem Lamm Christus übertragen, noch gehört. Das beweist die Donnerstimme, eines der vier Tiere des Wächterengels vom Schöpferstrom, in Klammer 1. Mose 2, 11. Der sagt zu Johannes: Komm. Dieser Wächter hat freilich große Macht aus der Urmacht erhalten, um sein Amt auszuüben. Nicht verwunderlich, dass Johannes den Befehl als Donnerstimme hört. Mit dem Rufen wird er an einen andern Ort geführt, der auch zu einer andern Zeit gehört. Das erste Bild der Rechtsausübung. Johannes wird rückversetzt in das Heiligtum, in die Zeit, wo Luzifer dem Zornfeuer entfliehen will und weder Raum noch Zeit zum Verbergen findet. Die Urmacht, hier das Hilfswerk, überlässt vorläufig den Gefallenen sich selbst. Und die Last des Verlassenseins ist so ungeheuer, dass ein erster, wenn auch ungewollter, Demutsakt beginnt. In der Qual des ohne Geist schreit der Gefallene um einen Ort. In diesem Augenblick ist das erste Siegel offenbar. Ich sah und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus sieghaft, und daß er siegte. Das Reich hat Tiere, denn das Irdische braucht seine Vorbildung. Das Pferd verkörpert Kraft, auch Verwendung zur Tätigkeit. Letzteres bezieht sich auf farbige Pferde, während das Weiße eigene Tätigkeit, reine Triebhaftigkeit bedeutet. Wer sitzt auf dem weißen Pferd? Doch nur jemand, der aus eigener Kraft sich darauf setzt. Es bedarf keiner sonderlichen Deutung für den einen, in Klammer 1911, er, der Ausübende des Rechts, hat einen Bogen. Dieser wird zumeist als Waffe ausgelegt, doch gehörte dazu auch ein Pfeil. Er wird nicht erwähnt und es ist nicht so leicht ersichtlich, ob ein Pfeil vorhanden ist. Doch es ist gar keine Waffe, sondern der Bogen des Bundes und der Gnade. In Klammer 1. Mose 9, 13. Für die Lichtkinder, die schon während der Schöpfungsfreiheitsprobe in der Tat urgerechte Bedingungen über ihre Freiheit stellten, ist der Bogen gleich Bindung, Verbindung, der Bund. Ur konnte mit seinen Engeln aufgrund ihrer frei gewollten Anerkenntnis den Bund für das Werk schließen, und sie schlossen den Bund mit Ur, Mittätige zu sein, nicht Selbsttätige, wie Sadana es werden wollte. Entsprechend dem gebildeten Dual Person und Werk muss auch der Bogen seine Zweiheit haben. Das sind seine Enden, sichtbar ruhend wie auf einer Erde, gleich festgefügt, als Bund und Gnade in des weißen Reiters Hand. Im Augenblick, als die Geduld, die helfende Liebe und die erlösende Barmherzigkeit dem gerechten Zorn und der verletzten Heiligkeit überstellte, war der Gnadenbogen zubereitet. Er bezog sich ausschließlich auf den geschöpflichen Fall. Ur bog sich in Gnaden zu dem tief gestürzten Kind hinab. Ihm ward gegeben eine Krone. Besagt nicht, dass ein Höherer der Geber ist. Ur gab die unaussprechliche Gnadenbindung, also krönte ihn sein Gnadenbogen. Er zog sieghaft aus, und das ersiegte. Wird meist als doppelte Darstellung einer Sache angesehen. Es ruhen aber zwei Dinge darin, und zwar: Er zog aus sieghaft, gleich war von vornherein der Sieger. Das beweist die vorerfolgte Krönung, die ernstlich erst nach errungenem Siege hätte stattfinden können. Die Krone, richtig das Kronsiegel, in Klammer, das erste, war aber offenbar, als Ur zur Seligkeit der Kinder neben sein Bedingungsgesetz jenes des freien Willens erhob. Sein Sieg heißt höchstmögliche Angleichung der Kinder an das urpersönliche Sein, in Klammer Matthäus 5, 48. Und dass er siegte, dieser werdende Sieg ist vom Bestehenden nicht zu trennen. Er betrifft die angebahnte Möglichkeit der freien Umkehr Luzifers. Dieser Sieg im Sieg heißt, es ist vollbracht und ist des weißen Reiters Dokument, das sich in zweiter Linie während der ganz Dauer der Rechtsausübung bei den Mittätigen, den Mitopferträgern zeigt. Sie siegen in der Einheit ihrer Geisteskraft gegen den aufgenommenen Luziferanteil, also gegen die Finsternis. Dass der Sieg bei ihnen durch die Materielast kein ganz vollständiger, oft sogar ein minderer ist, wird vom Lichte ausgeglichen. Die vier Reiter gehören im Prinzip zusammen, stellen eine sich unterteilende Folge dar, sind aber in ihrer Ausübung voneinander unabhängig. Deshalb im zweiten Bilde wieder der Kom-Befehl des zweiten Tieres als Wächterengel vom Priesterstrom. In Klammer 1. Mose 2,13. Der Seher wird wieder woanders hingeführt und Raum, Zeit samt Auswirkungen des weiteren Geschehens sind für sich bestehende. Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot, und dem, der darauf saß, war gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde und dass sie sich untereinander erwürgten. Und ihm ward ein großes Schwert gegeben. Eine andere Kraft geht von der Rechtsausübung aus, aber nicht wie der weise Reiter aus eigener Tat. Sie wird eingesetzt und gelenkt. Der rote Reiter kann daher nicht aus Machtherrlichkeit tun und lassen, was er will, sondern was geboten wird. Rotes Pferd gleich Vergeltung an Gesetzesübertretern. Auch die rote Rache schlägt die Völker, bis sich der heilige Rächer ihr entgegenstellt. Noch bleibt er aus. Die Blutrache, das große Schwert, bringt lange friedlose Zeit, die jetzt ab Kain ausgelöst worden ist. Das als Ursache für die Welt, warum das rote Pferd bis auf den heutigen Tag unsere Erde fortgesetzt durchzieht. Diesem roten Treiben gebietet urscheinbar keinen Einhalt. Kain wird siebenfältig geschützt. In Klammer 1. Mose 4,15. Aber nur zu dem hohen Zweck, dass die Finsternis ihre Seelen herzugeben hat. Allein schon Lamech setzt 77-fältige Rache ein. In Klammer 1. Mose 4,24. Und das nicht vom Herrn. Zwar kaum geahnt, wirkt sich dadurch des weißen Reiters Gnadenbogen aus. Je weiter die rote Rache um sich greift, umso mehr wird die Zeit der Finsternis verkürzt. Sie verzehrt sich praktisch dadurch selbst. Sobald ihre Kraft verausgabt ist, gibt es nur noch einen weißen Sieger. Wie ungeheuer jedoch der rote Reiter herrscht, wird im dritten Offenbarungsteil ersichtlich. Denn mit der bildhaften Ablösung der Pferde ist ihr Wirken keineswegs vorbei. Das Lamm öffnet das dritte Siegel, dem dritten Wächterengel vom Gottstrom. In Klammer 1. Mose 2,14 wird Gewalt gegeben, seinen Anteil an der Rechtsausübung einzuleiten. Und ich sah, in Klammer, lerne daraus, und siehe, in Klammer, erkenne die Wahrheit, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in der Hand, und ich hörte eine Stimme unter den vier Tieren sagen, ein Maß Weizen um einen Groschen und drei Maß Gerste um einen Groschen und dem Öl und Wein tu kein Leid. Vorwiegend gilt das Bild dem Unglauben, dem Lichtverlust. Es wird schwarz. Am Ruder steht die Finsternis. Ihr wird jedoch wieder Part gesetzt. Was der schwarze Reiter zeigt, gleich völlige Geistverlassenheit des gefallenen Herrschaftskindes. Es ist, als habe sich Urs hochgerühmte Barmherzigkeit hinter Wolken versteckt. Das war sogar der Fall. Nur wurde sie gerade dadurch dem Wortbrüchigen angeboten, denn nur in seiner Geistverlassenheit konnte Einsicht kommen, ob erst gewollt oder nicht, spielt keine wesentliche Rolle. Die hehre Hilfe beruht jedes Mal auf einem fast erschreckenden Rückschlag, gleich Waage. Der Vernichtungsdrang der Dämonie ruft im Reich den Widerhall hervor. Das schwarze Pferd. Die Dauer seiner Gewalt ist hinsichtlich des ungeheuren Umbruchs im ganzen Schöpfungsall belanglos. Auf welcher Basis aus Ur der Rückschlag folgt, offenbart der Befehl an den schwarzen Reiter. Eine Stimme unter den vier Tieren. Deren Befehlsgewalt hat einen gemeinsamen Bereich, weil sie am und um den Stuhl stehen, gleich zuständig sind. Ihr Befehl müsste daher die gesamte Hölle treffen. Dass es das weder soll noch darf, sagt das andere Bild. Die Befehlsübermittlung, nicht ihre Ausgabe, nimmt eine Stimme vor, die den Tieren unterordnet ist, somit nur einen Teil verwaltet. Das geschieht, weil es sich um eine Urbedingung handelt, der gegenüber Sadana ihr Wort gebrochen hat. Daher gelangt nur diese jetzt zur Auslösung. Der Rückschlag bezieht sich auf die Erbarmung wie auf das ohne Geist des Gestürzten. Der schwarze Reiter bringt wohl Teuerung, Hunger und Pestilenz, aber nicht zum Verderb, nein, nur zur Anregung der Erkenntnis. Ein Maß Weizen um einen Groschen und drei Maß Gerste um einen Groschen. Das Bild beginnt mit der Verfluchung des Ackers, in Klammer 1. Mose 4,12, und mit der sich anhängenden, erschreckenden Teuerung, die in allen Landen rundum war. Auch Ägypten blieb nicht von der sieben Zeit verschont, wo es weder Saat noch Ernte gab. Josef hatte die Fruchtjahre aber ausgenutzt. Ein Maß Weizen und ein Groschen ist gleich um gleich. Des Menschen Geistesfrucht ist einen Groschen wert. Sie wird so teuer wie möglich erkauft durch einen. Jesu hat vom Weizen und Groschen oft gelehrt, in Klammer Matthäus 2, Markus 12, Lukas 15. Anders bei der Gerste, in Klammer Tierfutter, Symbol weltlichen Gewinnes. Ein Weltling muss es auf sich nehmen, statt Weizen, in Klammer Licht, Gerste, in Klammer Materie, zu erhalten. Weil dieses so viel minder ist, hat er Dreifaches aufzubringen, wenn er auch zu einem Groschen kommen will. Dem Öl und Wein tu kein Leid. Öl wird aus der Frucht geschlagen, Wein gekeltert. Beides hohe Symbole, Öl gleich geschlagene, Wein gleich gesegnete des Herrn, Kinder des Lichts. Geschlagene sollen durch ihre Trübsal preisen, gesegnete durch ihren Reichtum danken. Tu kein Leid gleich. Die Geistverlassenheit darf beide Arten nicht betreffen. Sie werden zwar die Lebenstrübsal leiden müssen, in Klammer 2. Korinther 11, 23 bis 31, jedoch ihr Innensein ist davon frei. Dem Geiste nach sind sie Öl und Wein, ihr Herz trägt Weizen. Im Irdischen sollen sie mit Gerste fürlieb nehmen, was ein Teil ihres Mitopfers ist. Darum hat der schwarze Reiter den Befehl erhalten, ihren Geist unverletzt zu lassen. Das vierte Siegel, der vierte Wächterengel vom Vaterstrom, in Klammer 1. Mose 2, 14, ruft, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward gegeben zu töten den vierten Teil auf der Erde mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden. Fahles Pferd gleich, unbestimmbare Kraft. Fahl entsteht aus gemischten Farben. Zuerst ist der geistige Tod gemeint, den dieser Reiter mit sich bringt. Denn ihm folgt die Hölle nach. In ihr gibt es keinen erdzeitlichen Tod, nur jenen der Erkenntnis. Auch Satanas Fall war ein Tod. Luzifer versucht, die Menschenseelen seinem Tode, den er fortgesetzt erleidet, einzubannen. Da ihm das wirklich nie gelingt, wälzt er seine Last der Geistverlassenheit auf alle inkarnierten Seelen ab, um sich selber davon frei zu machen. So hofft er, die Kraft aufzubringen, um selbsttätiger zu werden. Er gab es niemals zu, dass die Lasten sich verschlimmerten, je mehr er Seelen mit dem Tode straf. Jesu nennt ihn einen Mörder von Anfang an, in Klammer Johannes 8, 44. Dieses Bild fängt mit der Sintflut an. Die Menschen waren so verderbt, dass Gott es reute, sie gemacht zu haben, in Klammer 1. Mose 6, 6. Nicht, dass er sein Werk bereute, er wäre sonst nicht der Allwissende, Reue gleich Reizen, es reizte seine Heiligkeit. Darum kam sein Zorn als Sintflut auf die Welt. Doch die Krönung seines Opfers stand vor seinem Zorn. Noahs Stamm wird gerettet, und nicht die ganze Welt wird überflutet, denn zu töten den vierten Teil auf der Erde. Primär entfällt dieses Töten auf das Innere und das Naturmäßige auf die gesamte Gerichtszeit, wo der Schöpfungsfall gerichtet, zurechtgerichtet, wieder aufgerichtet wird. Aber jede Einzelphase ist Erstling auf ihren Beginn gesetzt, um das Rechtswerk abzuschließen. Dasselbe bei der Sintflut, dem körperlichen Tod, der Vernichtung jenes Landes ging der Geist, ja, genauer der Höllentod voraus. Wieder ein Vierfacher, der Tod durch Schwert und Hunger vom roten und schwarzen Reiter sind gezeigt. Der dritte müsste sinngemäß heißen Tod durch den Tod, in Klammer 21,8. Wenn einem durch Gemütsverhärtung sein Herz erstirbt, so auch, wenn er seinen Geist verliert. Einmal vom Licht gelöst, sinkt die Seele bis zu jenem grundlosen Grund, dem sie niemals wieder aus sich selbst entsteigt. Das ist der andere Tod. Der fahle Reiter hat sie mit seinem Tod getötet, oder? Es ist eine große Kluft, sie können nicht herüber. In Klammer Lukas 16, 26. Nicht eher, als bis der weise Reiter aus seinem Sieg den Sieg des vollbracht erkämpft, das Gegenstück vom Tod aus dem Tod. Durch die Tiere der Erde, gleich wie die Pferde oder die vier Tiere, bedeuten sie eine Kraft. Nur ist diese in ihrer Art und Anwendung nicht mit der Kraft der Stuhltiere zu vergleichen. Die Tiere der Erde sind eindeutig Diener der Welt, untergeordnete Machtträger, die die ihnen übertragene Gesetzeskraft mit Nachdruck ausüben, um sich als Mächtige auszugeben. Sie haben Kraft, Leben zu lassen oder zu töten, ein Gesetz in Anwendung zu bringen oder nicht, je nachdem sie durch das eine oder andere an Ansehen auch Verdienst gewinnen. Die von der Sintflut um sich greifende Gewissenlosigkeit bewirkte Glaubensunterdrückung und auch Glaubensverlust durch die Tiere der Erde als Ausführende der Herrschgewalt. Der fahle Reiter reitet aber heute noch, zeitweilig sogar mit verstärkter Rechtsausübung, denn alle Geschehnisse haften nebst ihrem Lichtcharakter der Bilder entsprechend ihrer weltgebundenen Auswirkungen dem Zeitenende an. Außer dem weisen Sieg bringen die Reiter Krieg, Pestilenz und Tod. Aber das steht nur an zweiter Stelle. Im Vordergrunde herrscht der Geist, mit dessen Waltung auch die irdische Einsicht auszulösen ist. Wird das Geistige reichsmäßig erfüllt, folgt das Erdhafte wie der Mond der Sonne. Johannes sieht beim fünften Siegel Aufbruch. Unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Der Altar, richtig der heilige Herd, bedeutet Schutz. Verfolgten, sobald sie einen Tempel, einen Altar errichten, durfte dort kein Leid widerfahren. Sie standen sofort unter dem Schutz des Heiligtums. Jesu, der heilige Altar, schützt die Frau vor der Steinigung. In Klammer Johannes 8. Wer sind die erwürgten Seelen? Das Bild ist dem Letztgezeigten anzuschließen, da es christliche Märtyrer geschichtlich aber sehr viel später gibt, könnte in der Aufschlüsselung eine Fehlerquelle liegen. Doch es wird sich ja erweisen, wie es anzusehen ist. Kinder des Lichts tragen freiwillig im Mitopferweg Potenzen der gerichteten Materie zurück. Tun sie das, so müssen sie ihr reines Lichtgewand ablegen und haben keine Rückerinnerung an ihr geistig reiches Leben. Außerdem sind sie dem finsteren Einfluss der Materie unterworfen. Was nur haben sie verschuldet? Nichts. Warum geschieht es dann? Wo bleibt hier die göttliche Gerechtigkeit? Hat die Finsternis eine Lichtseele erwürgt, so kaum ohne eigene Schuld. Was an Schuld zu werten wäre, wird durch den Weg reichlich aufgewogen. Sobald sie daher diese Erde oder eine Welt verlassen, setzt im Jenseits eine außerordentliche Hilfsaktion ein und sie werden bis zur Rückerlangung ihrer Reinheit unter dem personhaften Schutz des Heiligtums, des Stuhles und seiner Rechtskraft, also dem Altar, geborgen, bis ihr vorübergehender Lichtverlust am Schuldner gerecht, ihm angerechnet und von Ur selber ausgeglichen ist. Auch irdisch gilt das Erwürgtsein der Seelen. Die Märtyrerzeit setzt nicht erst mit der Verfolgung der Christen ein. Sie beginnt offensichtlich schon beim Turmbau zu Babel. Immer schon geschahen solche Gräuel an den Propheten in Babylon und sonst wo in der Welt. In Klammer 18, 2 und 24. Je mehr man solche Seelen geistig wie auch leiblich tötet, umso mehr wird die Macht der Welt geschwächt. Der Rechtsakt beim Turmbau zu Babel fällt auf den Verstand der Weltmächtigen, dass sie ihre gegenseitige Verständigung verlieren. Drei Maß Gerste um einen Groschen. Welche Wahrheit! Je größer alle Last und die Verfolgung, umso schwieriger ihr Werk. Dieser Turmbau zu Babel spielt noch immer eine große Rolle. Deshalb sind Verständigungen schwer zu erzielen. Die Rechtsausübung, die mit dem fünften Siegel vom ersten bis zum letzten Turmbau herrscht. Den vorchristlichen Seelen um die Rache fragend wird gesagt, dass sie ruhten noch eine kleine Zeit, bis daß vollends dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet werden, gleich wie sie. Die kleine Zeit, einige tausend Jahre, ewig, eine Nachtwache, die vergangen ist, in Klammer Psalm 90,4, bezieht sich jeweils auch auf des Einzelnen Verfolgungszeit. Doch wie groß ist im Voraus die Hilfe zubereitet? Zwar mag während einer Leidenszeit der Mensch verzagen, hinterher aber gedenkt er kaum mehr seiner Schmerzen, die er auch nicht nachempfinden kann. In Klammer Johannes 16, 21. Das ist der Segenstrom, an denen, die das Wort bewahrt und Glauben gehalten haben. Die Wartezeit erstreckt sich höchstsinnig auf Jesu Zeit. Mit Golgatha ist eines jeden Zeugen Blut gerecht, gleich gerecht gemacht worden. Es ist vollbracht. Hat die einmalige Abrechnung herbeigeführt und gilt als genommene Rache um der erwürgten Seelen willen, rückwirkend und bis zur Endzeit der Materie. Jede Seele empfängt als Sonderschutz ein weißes Kleid, während der Altar heiligen Schutz für alle bietet. Ferner bedeutet es, dass sie nicht abermals der Finsternis preisgegeben werden, das aber nur, weil sie ihren Glauben schon beim Fall bewahrten. Es wirkt sich eine ganz persönlich erworbene Rechtsfolge aus. Das Lichtvolk, in Klammer 19,1, bringt ebenso seinen, obwohl kleineren, Anteil am Hilfswerk bei. Auf die kleineren entfällt geringere Last, die nicht unbedingt ganz einzulösen ist. Darum stehen sie unter dem Heilsschutz des Altars. Im Verhältnis ihrer Kraft sind sie auf alle Fälle den Königen und Priestern gleichzusetzen. Wie auch Jesu die Kindlein segnend als Beispiel zu sich nahm. Aber nicht von ihnen, nein, von den Jüngern erwartet er unbedingte Nachfolge. Märtyrer sein ist nicht nur getötet zu werden, ist alle Arten von Verfolgungen und Schmerz zu erleiden. In Klammer 1. Korinther 4, 9 bis 13. Das Lamm öffnet das sechste Siegel. Siehe, da ward ein großes Erdbeben, und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack, und der Mond ward wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleichwie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Großes Erdbeben zeigt die Erschütterung einer Sache an. Erd gleich wirklich Festes. Aber Beben gleich, die Menschen lassen sich im Glauben sehr erschüttern und verlieren ihren Halt. Damit bricht auch Ethik und Moral zusammen. Das Bild beginnt mit der Teilung Israels nach Salomos Tod. In Klammer 2. Chronik 10. Das vorerst festgefügte Volk gerät in inneren und äußeren Zerfall. Ab dieser Zeit beginnen die großen Völkerkämpfe, die sich steigernd Welterschütterungen in Klammer Daniel 7,2 nach sich ziehen. Der Völkerherrschaft steht nur mehr auf wankendem Gebiet. Und nicht erst einmal hat es sich wie Schlünde aufgetan, um ganze Reiche zu vertilgen. Sonne in Verbindung mit Erdbeben bedeutet Regierung, Oberhaupt, wird schwarz gleich von Finsternis beeinflusst, Heeren gleich falsche Decke, die ihre Haare lassen muss, ihr Tun wird entblößt. Sack gleich undurchsichtige, auch grobe Handlung. Ferner, als volles Maß wird er umgestürzt, ausgeschüttet, wobei sein Inhalt Erdbeben gleich durcheinander fällt. Umstürzungen gab es genug. Viele Sonnen waren, in Klammer sind, schwarz. Das gilt sowohl Regenten, Politikern als auch mancher Kirchenführung. Alle drei hängen meistens voneinander ab, was das Weitere beweist. Der Mond, in Klammer Trabant, gleich sind die Völker von ihrer schwarz gewordenen Sonne beherrscht, wandeln ihr nach, gern gleichgültig, unwissend oder wehrlos. Der Mond wird zu Blut, gleich, die Völker werden mitschuldig oder auch, ihre Regierungen lassen sie verbluten. Sterne des Himmels, gleich, Einflussreiche, zwar ihrer Sonne unterstehend, lenken sie zeitweilig deren Kraft nach eigenem Willen nicht wie die Tiere der Erde aus überkommener Machtbefugnis. Aus Klugheit dienen sie der Sonne. Sterne bedeuten noch Wissenschaftler, die, um Macht und Einfluss zu gewinnen, nicht selten geistige Gesetzmäßigkeit verletzen. Manche Irrlehre ist schwer aufzudecken, denn ihr Licht leuchtet, wie die Sterne bei Nacht, heißt hier, ihre Zwecke verhüllend, doch treten sie mit ihrem Glanze gleich Können auf. Fallen herab gleich unwert, werden nicht von Gott geerntet, wie Feigen gleich Früchte, aber von großem Wind bewegt gleich Triebkraft, immer mehr hervorzubringen. Wissenschaft und Technik schreiten nicht, sie rasen vorwärts, getrieben von der Sucht nach Gewinn und einflussreicher Macht. Das ist ihr Fall, gleich sie fallen herab. Und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch, und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Örtern. Dieser Himmel ist Licht oder Glaube. Das Buch, die Gotteslehre, wird zusammengerollt, gleich nicht mehr anerkannt. Deshalb entweicht er von der Erde und die Menschen verlieren die Berge, gleich Halt. Wächter, die einem Chaos steuern könnten. Dazu die Inseln gleich Rettungsplätze. Das bedeutet, die Helfer von oben werden verworfen, oft getötet. Mit ihrer Vernichtung gleich dem Bewegen aus ihren Örtern geht die geistige Hilfe verloren. Man will dem Untergang steuern. 7 Gegenspieler treten dem zusammengerollten Himmel gegenüber. Die Könige auf Erden, in Klammer Regierende, und die Großen, in Klammer Machtträger, und die Reichen, in Klammer Wissenschaftler, und die Hauptleute, in Klammer Techniker, und die Gewaltigen, in Klammer Monopolinhaber, und alle Knechte, in Klammer abhängige Diener, und alle Freien, in Klammer Mitarbeiter, verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen. Alle heben ihre Taten hoch, um sich unter deren Ruhm zu stellen. Wir haben doch Wissen, Können, Fleiß und Kraft, den Lebensstandard gehoben. Die Kluft gleich, ihr Wissen hält kein Verderben auf. Der Verlust des Geistlichtes ist durch nichts zu ersetzen, auch nicht durch ihre Felsen gleich. Wir haben das Beste gewollt. An den Bergen gleich, an ihren Taten wollen sie sich anlehnen. Daher ihr Ruf. Fallet über uns und verberget uns vor dem Angesichte des, der auf dem Stuhle sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Sie möchten jedoch ihre Errungenschaften am großen Tag des Herrn als Schatz und Schutz vorzeigen. Je mehr sie sich verbergen wollen, umso mehr fällt ihre Arbeit über sie herein und deckt all ihre unguten, törichten und hilflosen Taten auf, ehe sie geistig wie irdisch von der eigenen Wissenschaft begraben werden. Die Teilung des ausgesuchten Israel im Bruderzwist hat auch die anderen Erdbeben ausgelöst. Je näher der große Tag heranrückt, umso schwerere Erschütterungen auf allen Gebieten. Der große Tag des Herrn bezieht sich allerdings auch auf Einzelabrechnungen mit den Königen und Völkern, während die letzte Grundabrechnung erst noch folgt, welche lautet: Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, im Guten wie im Bösen. Ob aber der große Tag nicht zusätzlich Urs Großmütigkeit bedeutet.